Wir haben in der vergangenen Woche Karfreitag und Ostern gefeiert. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit heute Morgen auf dieses Geschehen lenken und einen ganz bestimmten Aspekt hervorheben. Ich lese aus dem Matthäusevangelium einige Abschnitte, die das verdeutlichen. Matthäus Kapitel 26. Am ersten Tage des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passa feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den 12 Jüngern zu Tisch. Während des Mahls nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagt: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte den Jüngern mit den Worten: Trinket alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke im Reich meines Vaters. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu ihnen: Setzt euch und wartet hier, während ich bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest. Das war unter den Festen der Juden das Hauptfest. Denn dieses Fest erinnerte daran, dass Gott Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten erlöst hat. Nicht durch die großen Zeichen und Wunder, die dort geschahen als Gericht über Ägypten, sondern durch das Blut des Passalammes, das geschlachtet wurde, das an die Oberschwelle und die Türpfosten gestrichen wurde und das Rettung bedeutete, als in dieser Nacht der Todesengel durch Ägypten ging und überall den erstgeborenen Sohn tötete. Das war zugleich Kennzeichen des Bundes, den Gott mit Israel gemacht hatte. Das wird nochmal deutlich, als Gott sein Gesetz gibt, die 10 Gebote und insgesamt 613 Geh- und Verbote als Merkmale des Bundes. Darunter ist auch der Auftrag, dieses Passafest weiterhin
zu feiern. Zunächst in Verbindung mit der Stiftshütte, als sie im Land sind, dann als Salomo den Tempel baute, im Bereich des Tempels und nach der babylonischen Gefangenschaft. Nebukadnezar hatte ja Jerusalem erobert, den Tempel zerstört und es kehrte ein kleiner Überrest zurück, bildete sich unter den Juden, als der Tempel neu aufgebaut wurde, eine neue Form des Passafestes, die wir so nicht beschrieben finden bei Mose und auch bei den anderen Feiern. Nach wie vor wurden Lämmer geschlachtet. Die wurden in der Woche vorher, wir nennen diesen Tag den Palmsonntag, da wurden diese Lämmer von den Hirtenfeldern Bethlehems nach Jerusalem hineingetrieben. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, der die Einzelheiten des Judentums Römer vermitteln will, macht darauf aufmerksam, dass das immer ein besonders großes Fest war. Denn es waren ja alle Männer verpflichtet, dort zu sein. Und wir können davon ausgehen, dass zu Zeiten über 1 Million Menschen in der Stadt und in den umliegenden Dörfern waren, denn das Passamahl musste in Sichtweite des Tempels gefeiert werden. Diese Tiere wurden dann in die Stadt getrieben und geopfert. Josephus macht darauf aufmerksam, dass hier auf dem Tempelplatz die Tiere geschlachtet wurden, aber auch im Umfeld. Aber auf dem Tempelplatz berichtet er, dass dort Leviten, die ja die Hilfsdienste für die Priester taten, bis zu den Knöcheln im Blut standen und das Blut in großen Rinnen ins Kidrontal lief. Gegessen wurde dann aber das Lamm, wenn es mit bitteren Kräutern zubereitet war, von einer Mahlgemeinschaft von etwa 15, 20 Personen, die dieses Lamm ganz aßen, damit nichts übrig blieb. Soweit Erinnerung an das Passa nach dem Auszug aus Ägypten. Aber inzwischen war ein weiteres dazugekommen, das Fest der ungesäuerten Brote, wo aller Sauerteig rausgetan wurde. Das feierten die Juden in Verbindung mit dem Passafest. Aber was jetzt ganz neu war, und das hat das Judentum nach der babylonischen Gefangenschaft hinzugefügt, dass an diesem großen Tisch, wo die 10, 15, 20 Personen versammelt waren, da war nicht nur das Lamm, da waren nicht nur die bitteren Kräuter, da war nicht nur das ungesäuerte Brot, sondern da standen 4 Kelche. Davon lesen wir im Alten Testament gar nichts. Das hatte sich aus der Festkultur ergeben. Und wenn wir so den Ablauf dieses Festes aus jüdischem Ritual verfolgen, dann hatte jeder der Becher eine bestimmte Bedeutung. Einer dieser Becher oder Kelch, das lässt sich im Hebräischen wechselweise einsetzen, jedenfalls Trinkgefäß. Dieser kleine Hinweis ist auch nützlich, wenn man sich streitet über einen Kelch und viele kleine Kelche. Das ist gar nicht so absolut festgelegt. Aber dieser dritte Kelch, den hebt jetzt Jesus hervor. Den Kelch des Heiles. War unter den Juden schon so. Und das ganze Geschehen, das ich jetzt gelesen habe, enthält für den, der gut aufgepasst hat, 4 Kelche. Den einen realen Kelch, den Jesus unter den 4 nimmt und sagt, trinket alle daraus. Wenn wir die Wortwahl betrachten, dann spricht Jesus etwa in doppelter Länge über diesen Kelch als über das Brot für seinen gebrochenen Leib. Und verbindet jetzt mit diesem dritten Kelch die beiden anderen Kelche, die in diesem Text auch auftauchen. Vielleicht wird mancher sagen, ja wo denn? Bibelleser, die gewohnt sind, sorgfältig und langsam zu lesen, werden sich erinnern, in Gethsemane betet ja Jesus, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also ist da von einem weiteren Kelch die Rede. Und wenn Jesus diesen Kelch nimmt und sagt, Kelch des Heils, dann ist das Interessante, dass Jesus, als er aufsteht mit seinen Jüngern und sie in Richtung Ölberg gehen, in den Garten Gethsemane, da heißt es im Übergang, als sie den Lobgesang gesungen hatten. Das ist Psalm 113 bis 118. Könnt ihr zu Hause einmal in aller Ruhe nachlesen. Das wurde bei diesem Mahl gesungen. Der erste Teil 113, 114 zu Beginn und der zweite Teil 115 bis 118 als Ausklang. Und im Psalm 116, Vers 13 finden wir die Phrase, ich will den Kelch des Heils nehmen und verkünden. Wenn ich das lese, dann klingt es mir innerlich, in meinen inneren Ohren, da hat Jesus besonders laut gesungen. Ich will den Kelch des Heiles nehmen und will verkündigen. Ja, und zuvor hat Jesus noch von einem weiteren Kelch gesprochen. Er sagt nämlich am Ende, hinfort werde ich mit euch nicht mehr aus diesem Kelch trinken, denn ich gehe hin, das Werk zu tun, das mir der Vater aufgetragen hat. Ich gehe hin, um das Passahlamm selber zu werden. Ich gehe hin, um all diese Bedeutungen der Kelche zu erfüllen. Und er sagt, aber ich werde es mit euch wiederum feiern. Im Reich meines Vaters und ich werde mit euch trinken. So, jetzt können wir zusammenfassen. Da ist der Kelch des Zornes und Grimmes, vor dem Jesus graut, ihn zu trinken. Da ist zweitens der Kelch des Heils, den er nehmen will und verkündigen und reichen. Und da ist drittens der zukünftige Kelch der Vollendung all dessen, was Gott in Christus Jesus als das Heilsgeschehen seiner Liebe zeigt. So möchte ich 3 Nägel in euer Gedächtnis klopfen. Da ist der Kelch des Zornes, da ist der Kelch des Heils und da ist der Kelch der Hoffnung. Könnt ihr euch das merken? Ja, ein dreibeiniger Schemel, der wackelt nicht. Und der Volksmund sagt, alle guten Dinge sind 3. Also nochmal, Kelch des Zornes, Kelch des Heiles und Kelch der Hoffnung. Gehen wir zu dem Letztgenannten, der aber in seiner Bedeutung der erste ist, der Kelch des Zornes. Wer in einer Konkordanz nachschaut, der stellt fest, davon redet Gott wiederholt im Alten Testament, wenn er Stellung nimmt zum Verhalten der Völker, zum Verhalten Israels und zum Verhalten einiger Menschen und des einzelnen Menschen. Da sagt Gott nicht, naja, bei euch da ist alles nicht so, aber mal schwamm drüber, ich bin ja der liebe Gott und das wird sich schon alles regeln lassen. Nein. Gott ist und bleibt ein heiliger Gott im absoluten Sinne, ohne jede Einschränkung. Und um das zu verdeutlichen, spricht Gott von den Folgen, die dann kommen, wenn wir seinem Wort nicht gehorchen. Er spricht von dem Kelch seines Zorns, von dem Kelch des Grimmes, von dem Taumelkelch, den er reichen wird als Strafe für die Verfehlungen. Das war auch in den anderen Kulturen bekannt. Es gab eine Todesstrafe durch den Giftbecher. Wir kennen es aus dem Bereich des Griechentums. Die schon mal ein bisschen damit zu tun hatten, der wusste, dass Sokrates verurteilt wurde, diesem Giftkelch oder Becher zu trinken. Herrscher hatten Angst, vergiftet zu werden. Und deswegen hatten sie was? Vorkoster. Das war natürlich schon eine herausgehobene Stellung, die man da einnehmen musste, vor dem Herrscher den Becher zu nehmen und zu trinken. Und alle schaut auf ihn, bleibt auf den Füßen, fängt an zu wackeln, verlassen ihn die Kräfte. Der Kelch des Zornes Gottes, das enthält all die Konsequenzen. Viele Menschen sagen, wie kann Gott bloß so sein? Ja, wie anders soll Gott denn sein, wenn er Gott ist? Wie anders soll Gott denn sein, wenn er nicht absolute Gerechtigkeit ist? Wenn ein Gott in diesem Bereich eingeschränkt ist, können wir ihn vergessen und in der Pfeife rauchen. Gott ist absolute Gerechtigkeit. Und Gott hat das schon deutlich gemacht, den ersten Menschen. Wenn ihr da von dem Baum esst, dann werdet ihr des Todes sterben. Die Menschen fielen nicht gleich tot um, biologisch. Die haben noch Jahrzehnte, Jahrhunderte gelebt. Aber seit dem Zeitpunkt ist der Mensch sterblich. Wisst ihr, geboren werden ist das größte Verbrechen, das es gibt. Es steht automatisch die Todesstrafe drauf. Ja, unabänderlich. Und wir tragen alle das Sterben in uns. Letztlich kann kein Mediziner, kein Mikrobiologe uns erklären, warum wir sterben. Denn in anderen Bereichen der Genetik, da sind Programme da, die reproduzieren. Fang mal eine Eidechse und erwischt nur den Schwanz. Dann können die den abwerfen und hast den Schwanz in der Hand und er wächst wieder nach. Steche einem Goldfisch das Auge aus, das wächst wieder nach. In der Biologie haben wir Hinweise darauf, dass die Sterblichkeit unseres Leibes auch nicht ursprünglich von Gott ist, Folge der Sünde. Aber das war nicht nur in der Leiblichkeit so, das war auch im Bereich unserer Seele, unserer Persönlichkeit. Und der Seele versteht die Bibel ja die Bereiche unserer Emotionen, unsere Intelligenz und unseres Willens. Wir reagieren innerlich auf all die Dinge, die wir wahrnehmen. Das ist unser Leben. Wir haben Hunger, wir haben Durst, uns ist heiß, wir schwitzen, wir ärgern uns und wir sind niedergeschlagen. Und mit all den, wenn das Herz anfängt zu rasen, ist das nicht nur ein medizinischer Befund, sondern wirkt sich bis in unser ganzes Empfinden aus. Und das ist nicht nur in diesem Bereich so. auch in dem Bereich unserer Erkenntnis. Was können wir alles denken? Was ist alles möglich? Was hat der Mensch nicht alles erfunden? Und auch die einfachsten Sachen kann er nicht begreifen, noch erklären, ist blind. Und auch KI mit all den selbst fortschreitenden Fähigkeiten, wo man Angst hat, das wird eine Lawine, die alles überrollt. Alles nur begrenzt, weil wir keine Einsicht in die Welt Gottes haben. Wir sind dreidimensional begrenzt. Wir sind in diesem Bereich der Intellektualität alles Krüppel. Nur, dass wir keiner wahrhaben. All das war in diesem Kelch des Gerichtes. Aber dann unseren Geist betreffend, den Gott uns gegeben hat, das, was das Tiefste der Ewigkeit in uns ausmacht und unserer Persönlichkeit den unwiederbringbaren Wert gibt, nämlich Gemeinschaft zu haben mit Gott. Geistlich tot, sagt die Bibel. All das sind Dinge, die im Kelch des Zornes Gottes enthalten sind. Und aus dieser Situation resultiert das gesamte Unglück der Menschheit im einzelnen Leben, im Leben von Ehen, im Leben von Familien, im Leben von Nachbarschaften, im Leben von Kommunen, Staaten, Völker, wenn man das alles zusammennimmt. Ich sitze oft da mit der Bibel in der Hand, wenn ich all die Dinge im Alten Testament lese. Ich sage, Herr, wie kannst du das alles nur aushalten? Er sagte, ja, ich kann es nicht aushalten. Ich reagiere darauf. Ich will das nicht weiter ausführen. Aber hier in Gethsemane, hier wirft Jesus sich nieder. Und im Text steht, ihn überfiel große Angst, große Bedrängnis. Lukas sagt, sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Ich denke, das ist mehr als nur Schweißtropfen, die fallen, sondern das meint, unter größter psychischer Belastung kommt es zusammen, zu Zusammenbrüchen im Kapillarsystem. Und das alles durchlebt Jesus. Er, der Gottes Sohn von Ewigkeit ist. Er, der immer im Willen des Vaters war. Er, der nur Reinheit, Heiligkeit kannte. Er ist Mensch geworden. Ist wirklich in diesen Kelch der Gerichtes der Menschen hineingekommen. Und das nur, nicht nur äußerlich, sondern, Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch vorüber, dass ich ihn nicht trinke. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Was muss das für etwas so Abscheuliches, so abgrundtief Sündhaftes, Unbeschreibliches, Negatives, das Jesus jetzt trinkt. Wir wollen aber festhalten, das darf nicht zu der Irrlehre führen, dass Jesus zur Sünde gemacht wurde. Nein, er blieb Gottes Sohn, der unschuldig war, sonst hätte er nicht für uns sterben können. Und das ist das Geheimnis wahrer Mensch und wahrer Gott in Christus. Und er trank diesen Kelch des Zornes, des Grimmes für dich und mich. Ja, wir halten uns immer für besser. Wir scharen noch so die letzten Dinge zusammen, die wir haben. Da besuchte ein Pastor einen Todkranken und fragte ihn, ob er bereit ist für die Ewigkeit. Ja, da muss man drüber sprechen. Und da schaut ihn der Mann ganz verdutzt an. Herr Pastor, was denken Sie denn von mir? Und dann zählt er auf, was er alles getan hat. Den Nachbarn geholfen, wenn gesammelt wurde, war sein Name immer oben und dann war er auch nicht hier und da. Und wenn er das so aufzählt, machte er diese verräterischen Bewegungen seiner Hände. Ich glaube gar nicht, wie oft uns unsere Hände verraten und das Gegenteil ausdrücken von dem, was der Mund spricht. Und er scharte das alles auf der Bettdecke zusammen. Und der Pastor sagte zu ihm, herzlichen Glückwunsch, wenn Sie so vollkommen sind. Bei mir ist das nicht so. Ich habe als kleines Kind schon gelogen, später betrogen, dann mit der sexuellen Reinheit, mit all den Dingen. Wenn ich das alles zusammennehme, dann kann ich vor Gott nicht bestehen. Und da schaut ihn ganz groß an. Ja, wenn das so ist, sagt er, so ist es. Christus nahm den Kelch des Zornes, des Gerichtes, des Grimmes, den Taumelkelch. Da werden ja so viele Begriffe zusammengeführt, um das deutlich zu machen. Und er trank ihn für dich und mich. Wenn wir später das Abendmahl zu uns nehmen und du aus deinem kleinen Becher trinkst, dann lass es in deinem Herzen wirklich klingen und neu deutlich werden. Du hast nicht teil, weil du so gut bist. Du hast nicht teil, weil du so viel aufzuweisen hast. Du hast nicht teil, weil du irgendwie wohin dazugehörst. Nein, weil Christus den Kelch des Zornes trank. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Paulus sagt, da ist niemand, der vor Gott bestehen kann. Er selber, der ein Elite-Pharisäer war, er zählt sich zu den vornehmsten der Sünder. Das ist so ein Lutherwort, das klingt fast ironisch, aber er sagt, ich rage heraus unter den Sündern. Er trank den Kelch für uns. Wenn wir dabei stehen bleiben müssten, dann hätten wir nichts weiter als die Tatsache der Gerechtigkeit Gottes und unserer Verurteilung. Aber es blieb nicht dabei. Als sie dieses Mahl genommen hatten, übrigens ohne Lamm, das steht gar nicht da, es ist nur Brot und Wein, weil Jesus das Vorpassa feierte. Die Lämmer wurden erst am nächsten Tag geschlachtet, in der Stunde, wo er am Kreuz starb. Das war die Todesstunde. Da wurde er das Lamm Gottes, hier ist nur Brot und Wein. Aber als sie aufstehen und den zweiten Teil dieses großen Hallels singen, ich will den Kelch des Heils nehmen und wir verkündigen. Oh, wenn ich daran denke, er nimmt diesen Kelch des Zorns von mir weg und reicht mir den Kelch des Heils. Heils ist eine Umschreibung von Rettung. Wir waren und sind rettungslos verloren, wenn wir auf uns selber uns gründen. Da hilft keine Religion, kein Gutsein und alles, was wir sonst anwenden. Nein, ein anderer muss uns Rettung bringen und das ist Jesus. Er sagt, komm, lass uns tauschen. Gib mir den Kelch, der dir zusteht. Erkenne deine Sünde, Schuld an, bring sie mir, denn ich sterbe dafür und ich reiche dir den Kelch des Heils. Als Jesus am Kreuz hing und dann rief, es ist vollbracht, da hatte er diesen Kelch getrunken. Es waren nicht nur die Nägel, die Jesus am Kreuz hielten, an Händen und Füßen. Es war seine Liebe und der Wille, das für uns zu tun. Und er sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus war nicht tot in Sünden, sondern Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und weil er die Strafe auf sich nahm, konnte er den Kelch des Heils reichen. Daran erinnert uns das Abendmahl. Wenn du dann den kleinen Kelch zu dir nimmst, erinnere dich, den gibt Jesus mir, damit ich gerettet werde. Den gibt Jesus mir, damit ich Leben habe. Den gibt er in der Fülle seines Segens. Das ist ein Kelch der Erinnerung. Die Substanz selber hat keine Wirkung, wie die Sakramentslehre es postuliert. Nein. Der jetzigen Materie haftet weder im Brot, noch im Wein, noch im Traubensaft irgendetwas inne, was uns Sündenvergebung und neues Leben schenkt. Es ist ein Erinnerungsmahl, dass Christus uns den Kelch des Heils gereicht hat. Und da darf David schon jubeln, wenn er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, dann spricht er wovon? Mein Kelch fließt über. Die Bibel sagt, der David war ein Prophet. Das war er. Und hier sieht er diesen Kelch des Heiles schon in dem kommenden Messias. Und es fällt auf, dass Paulus in 1. Korinther 10 vom Kelch des Heils spricht. Vom Kelch, über den wir den Segen sprechen. Paulus folgt dem gleichen Gedankengang, den Jesus in dem großen Halle zum Ausdruck bringt. Ich will den Kelch des Heils nehmen und will verkündigen. Wenn du Jesus angenommen hast als deinen Retter, wenn sein Blut für deine Schuld und Sünde geflossen ist, wenn du reingewaschen bist, wenn Gott der Vater dich gerecht spricht in Jesus Christus, dann hast du Teil an diesem Kelch des Heiles und darfst aus dem Reichtum des Segens Gottes nehmen. Mein Kelch, mein Becher, er fließt über. Schwestern und Brüder, lasst uns das Abendmahl doch nicht so formell feiern, sondern neu begreifen, wenn wir das tun. Herr, du hast mir diesen Kelch des Heils gereicht. Ich durfte trinken und will immer wieder neu trinken, in Erinnerung und Teilhabe. Das ist ein rechtes Fest. Und kommen wir nun zu dem dritten Kelch. Jesus sagt, das ist das letzte Mal, wo ich hier mit euch das in dieser Weise feiere. Ihr werdet das in Zukunft für euch untereinander tun. Denn Paulus sagt in Bezug aufs Abendmahl, ich habe es von dem Herrn empfangen, dass wir das tun sollen. Und da sagt Jesus, das feiert weiter. Lasst euch erinnern, der Kelch des Zornes, den habe ich genommen. Den Kelch des Heils, den habe ich euch gegeben. Aber schaut voraus, ich komme wieder. Ich werde in eurer Mitte sein. Gott führt seinen Plan zu Ende. Das Reich Gottes kommt im vollen Maße zum Durchbruch. Und dann sagt Jesus, dann werde ich von diesem Gewächs des Weinstocks, das ist eine Umschreibung, von dem Festwein und von der Ehrung, die dadurch zum Ausdruck gebracht wird. Das war ja im Altertum bekannt. Ein hochgeehrter Gast, dem reichte man den Festkelch zur Begrüßung. Und so sagt Jesus, ihr geht einer Zeit entgegen, wo ich mit euch, mit seiner ganzen Gemeinde. Deswegen ist das Abendmahl ein Gemeinschaftsfest. Wir blicken vorwärts. Dann wird Jesus mit uns in der neuen Welt der Ewigkeit dieses letzte große Abendmahl feiern. Und deswegen lehrt Paulus die Gemeinde, solches tut, bis dass er wiederkommt. Das Abendmahl hat diese Zukunftsperspektive auf das große Abendmahl in der Ewigkeit mit ihm zu feiern. Ach, unser Herr wusste schon, dass wir so vergesslich sind. Unser Herr wusste schon, dass wir in der Gefahr stehen, dass Routine kommt. Unser Herr wusste schon, wie wir gestrickt sind. Und deswegen hat er dieses Gedächtnismahl eingesetzt. Und ich möchte noch mal erinnern an die drei Nägel, die ich in euer Gedächtnis schlagen will, damit ihr das Ganze schön säuberlich dran aufhängen könnt. Das Abendmahl erinnert uns an den Kelch des Zornes, den er für uns getrunken hat, an unserer Stelle. Das Abendmahl erinnert uns an den Kelch des Heils, der ihm alleine zustand, aber er hat ihn uns gegeben. Halleluja! Und das Abendmahl erinnert uns an das zukünftige große Abendmahl. Welch eine Hoffnung haben wir! So lasst uns nun in großer Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, sagt der Hebräerbrief. Eine andere Umschreibung des gesamten Heilsgeschehens, damit wir Hilfe und Gnade empfangen für die Zeiten, wo wir es nötig haben. Haben wir es nötig für die Zeiten, die vor uns liegen? Ja. Und deswegen lasst uns das Abendmahl im göttlichen Sinne feiern. Weil Wiederholung die Mutter allen Lernens ist, noch einmal, Kelch des Zornes. Er nahm ihn aus unserer Hand und trank ihn für uns. Kelch des Heiles, ich will ihn nehmen, sagt er. Ich habe allein den Anspruch. Aber ich will verkündigen, er reicht ihn uns weiter. Und er sagt, ihr geht einer Zeit entgegen, wo ich euch allen dieses in der Vollendung reiche, in diesem Kelch der Hoffnung. Amen.